Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Und da hätten wir das erste Quartal 2024 auch geschafft. Der Monat März ist rum. Zeit für das PR-Journal, Zeit für den PR-Journal-Podcast. Mein Name ist Gerrit Zienicke und auch heute haben wir wieder viele spannende Themen. Es geht natürlich ums Thema künstliche Intelligenz, kein PR-Journal-Podcast ohne dieses Thema. Und diesmal gehen wir der Frage nach, welche Unternehmen kommunizieren dazu am besten? Die Back-to-News-Initiative, die Qualitätsjournalismus fördern will, das ist auch ein Thema bei uns, und den GWA Frühjahrsmonitor 2024 haben wir natürlich auch mit dabei und der zeigt, dass die Agenturbranche optimistisch zu sein scheint. Fangen wir aber wie immer an mit den PR-News und die hat diesmal mein lieber Kollege Marc Erni. Marc, du bist dran, bitte.
PR-News.
Hallo und wir starten wieder direkt durch mit einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. André Pechmann übernimmt Kommunikation bei Microsoft Deutschland. André Pechmann verantwortet seit dem 1. März 2024 die Kommunikation von Microsoft Deutschland am Standort München. Er folgt auf Lisa Steiner, die bis Dezember 2022 in dieser Position tätig war. Pechmann berichtet an Ben Lampe, Senior Director Communications EMEA. Neuer Kommunikationschef für die Stiftung Warentest. Michael Nowak hat zum 1. März als Nachfolger von Regine Kreitz die Leitung der Kommunikationsabteilung der Stiftung Warentest übernommen. Der 33-jährige Rundfunkjournalist und Kommunikationsexperte kommt von der Quantum Immobilien AG, wo er zuletzt als Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher die Kommunikationsabteilung verantwortete. Neue Doppelspitze für Compassion Team Fana. Jelena Milkowitz und Frederik Bollhorst übernehmen ab sofort als Co-CEOs gleichberechtigt die Rolle von Alexander Güttler bei Compassion Team Fana Düsseldorf. Güttler wechselt zur Agenturallianz Fana International Zürich, wo er eine neue Rolle übernimmt. Der Agenturgründer steht seiner Agentur Compassion Team Fana auch weiterhin beratend zur Seite. Generationswechsel bei Orca van Loon. Bei der Hamburger Agentur hat der geschäftsführende Gesellschafter Dietrich Schulze van Loon die Geschäftsführung vollständig an seinen Sohn Hendrik Schulze van Loon übergeben. Gleichzeitig überträgt die Strategieberatung für Unternehmenskommunikation mit Sitz in Hamburg und Bremen weitere Verantwortung an die beiden langjährigen Partner Jakob Baugirdis und Dennis Kossenjans und erteilt ihnen Prokura. Und das war es auch schon wieder von mir und ich übergebe wieder zurück an Gerrit.
Ja, vielen Dank, Marc. Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Gelegenheit, eure Marketingstrategie aufblühen zu lassen. Habt ihr schon unseren Sondernewsletter für das erste Halbjahr gebucht? Es gibt noch einige freie Plätze für Werbeanzeigen, um eure Nachricht direkt an unsere engagierte Leserschaft zu senden. Kontaktiert jetzt unsere Marketing-Expertin Vivien Pietruck unter pietruck@pr-journal.de, um euren Platz zu reservieren und euer Unternehmen im Frühling erstrahlen zu lassen. Nutzt die Chance, vielleicht auch das neue Whitepaper zu publizieren.
Top-Thema des Monats.
Und auch hier haben wir wieder viele interessante Themen für unsere heutige Episode. Unter anderem gehen wir der Frage nach, welche Unternehmen am besten zum Thema künstliche Intelligenz kommunizieren. Die Back-to-News-Initiative will Qualitätsjournalismus fördern. Darüber werden wir reden. Und den GWA Frühjahrsmonitor 2024 haben wir auch mit im Gepäck. Und der zeigt auf, dass die Agenturbranche optimistisch zu sein scheint. Ich bin gespannt. Und natürlich spreche ich das nicht alleine, das wäre ein bisschen langweilig. Ich habe wie immer zu Gast den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann. Hallo.
Hallo Gerrit.
So, bevor wir in die Themen einsteigen, Thomas, gibt es noch ein paar Glückwünsche, die du loswerden willst?
Ja, stimmt. Also an dieser Stelle gehen Glückwünsche raus an die Kölner Agentur K1. Denn die feiert in diesem Jahr ihr 33-jähriges Bestehen. Und das Team von K1 startet dazu eine kleine Kampagne unter dem Titel »Liebe deine Agentur«. Das PR-Journal gratuliert dem Team um die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Gunter Ortlieb und Christian Bügel sehr herzlich zum Jubiläum. Das tun wir auch deswegen sehr gerne, weil wir uns auf diesem Weg für die gute Zusammenarbeit in verschiedenen Kooperationsprojekten bedanken möchten. Denn so war es die Agentur K1, die von 2009 bis 2016 das PR-Interview für das PR-Journal realisiert hat und insgesamt, ich habe das nachgezählt, 136 Persönlichkeiten aus der PR- und Medienwelt zu Kommunikationsthemen befragt hat. Und seit dem vergangenen Jahr unterstützt K1 das PR-Journal auch erfolgreich beim Aufbau des neuen Instagram-Kanals. Also, herzliche Grüße nach Köln und vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg für euch.
Da schließe ich mich natürlich an. Herzlichen Glückwunsch zum Firmenjubiläum. Und jetzt machen wir weiter mit den Themen. KI ist in aller Munde. Eigentlich gibt es gefühlt keine PR-Journal-Podcast-Episode mehr ohne dieses Thema. Also wir sind voll im Hype. Da überrascht es nicht, dass es erste Untersuchungen jetzt gibt, welche Unternehmen das Thema bisher für sich besetzt haben und das auch in deren Kommunikation sichtbar wird.
Das stimmt. Über eine solche Untersuchung haben wir jetzt zuletzt im PR-Journal berichtet. Erstellt wurde sie von der Digitalberatung Nexum in Zusammenarbeit mit dem Media Intelligence Unternehmen Unicepta. Und jetzt ohne den Einzelergebnissen vorzugreifen, ist bei der Untersuchung einfach schnell deutlich geworden, dass die größten mittelständischen Unternehmen in Deutschland teils schon erheblichen Nachholbedarf haben, wenn es um die öffentliche Positionierung zum Thema KI geht. Und das gilt vor allem für die mediale Präsenz nach innen und außen.
Was wurde denn genau untersucht und wie haben letztendlich die einzelnen Unternehmen denn noch abgeschnitten?
Also untersucht wurden die jeweils 30 größten börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen in Deutschland, eben im Hinblick auf ihre mediale Präsenz zum Thema KI. Und am besten abgeschnitten hat dabei SAP. Die haben es letztendlich geschafft, sich in der Öffentlichkeit so als Vorreiter zum Thema KI zu positionieren. Und für die übrigen Unternehmen, ich habe das schon gesagt, wurde ein Nachholbedarf festgestellt, der sowohl für die externe als auch für die Darstellung von Kompetenzen und Strategie in den eigenen Medien, wie der eigenen Webseite oder dem Geschäftsbericht gilt. Und im Vergleich schnitten die börsennotierten Unternehmen besser ab als die nicht börsennotierten. Und unter den Top 20 aller Gesellschaften finden sich mit der Robert Bosch GmbH, der Otto Group und der Goldbeck GmbH nur 3 familiengeführte Unternehmen.
Was hat SAP denn so viel besser gemacht als alle anderen?
Also SAP punktet an der Spitze des Rankings vor allem durch seine extrem starke Medienpräsenz zum Thema KI. Thementreiber sind hier verschiedene Beteiligungen an verschiedenen KI-Startups. Und deutlich wird auch, dass sich beispielsweise Sabine Bendig als Chief People Officer sehr vorbildlich zu dem Einfluss von KI auf die Arbeitswelt äußert. Sie positioniert sich da und auch spielt die entsprechende SAP-Software oder die neue Geschäftsstrategie unter Einfluss von KI eine starke Rolle eben in den externen Medien.
Welche Unternehmen folgen SAP denn in dem Ranking?
Also es folgen an zweiter und dritter Stelle Mercedes-Benz und die BMW Group, also 2 Global Player aus der Automobilbranche. Und sie spielen das Thema insbesondere auf der eigenen Webseite sehr gut. Und insbesondere auch, wenn es um die Nutzung von KI in Fahrzeugen geht, haben die natürlich viele Gelegenheiten, das Thema auszurollen. Und auch schon gefallen der Name als bestes nicht börsennotiertes Unternehmen ist Robert Bosch auf Rang 7 zu finden, die eben in der Auswertung der externen Medienpräsenz dort in den externen Medien etwas schwächer punktet als mit den eigenen Medien.
Ja, und wurden auch die einzelnen CEOs näher betrachtet in der Untersuchung?
Ja, auch das hat man mit einbezogen und von allen 60 CEOs, die da unter die Lupe genommen wurden, drangen eben nur 3 wirklich mit hohen Reichweiten durch. Also ist jetzt schon naheliegend, dass die Namen fallen. Christian Klein von SAP, Christian Sewing von der Deutschen Bank und Tim Höttges von der Deutschen Telekom. Und in der Ergebnisdarstellung wird von Sebastian Rover, dem Co-CEO von Unicepta, die also diese Untersuchung durchgeführt haben, betont, ich zitiere, einen klar wahrnehmbaren KI-Botschafter an der Spitze der KI-Bewegung gibt es in der deutschen Wirtschaft derzeit noch nicht. Hier bietet sich für Unternehmen noch Raum, die eigene Positionierung zu untermauern. Zitat Ende.
Ja, da können wir ja noch ein bisschen was machen, Thomas. Die Ergebnisse insgesamt, hattest du ja extra auch erwähnt, zeigen, dass die mittelständischen und familiengeführten Unternehmen eher mäßig abschneiden. Warum ist da der Abstand auch so groß?
Insgesamt ist es so, dass diese Unternehmen eher zu schweigsam sind, weil sie das Thema KI nicht intensiv genug in den eigenen Kanälen vermarkten. Also das Bild ist laut der Untersuchung eben eher ernüchternd. Zum Beispiel Miele oder Liebherr landen auf den Plätzen 40 und 42. Der Automobilzulieferer Mahle ist auf Platz 31 und die Handelsriesen Aldi Platz 39, DM 37, Rossmann 48, Tengelmann 60. Also die landen alle unter ferner Liefen. Und ein Überraschungssieger im Positionierungsranking ist das eher kleine Familienunternehmen Goldbeck GmbH. Ich habe das vorhin genannt. Das es eben sogar unter die Top 20 geschafft hat, insbesondere weil das Thema stark auf den eigenen Kanälen gespielt wurde.
Vielen Dank, Thomas, für diese Einblicke in das Thema KI. Ich glaube mal, wir werden uns in den nächsten Episoden damit auch noch beschäftigen dürfen. Einzelheiten zur Untersuchung, die gibt's wie immer zum Nachlesen auf der Seite vom PR-Journal. Back to News. Das ist unser zweites Thema. Die Initiative möchte den Qualitätsjournalismus fördern. Was hat es damit auf sich, Thomas?
Ja, das ist in meinen Augen eine sehr sinnvolle und vernünftige Initiative. Deswegen haben wir es auch aufgegriffen. Eben jetzt speziell in Zeiten, in denen es eine wachsende Zahl von einflussreichen Personen und auch vereinzelt Medien gibt, die es eben mit der Wahrheit nicht mehr ganz so genau nehmen. Und die Initiative Back to News will Media-Investitionen, also Investitionen für Werbeschaltungen, in eine Richtung lenken, die den Qualitätsjournalismus in Deutschland fördert.
Okay, wer will das? Wer steckt hinter Back to News?
Also dieser Aufgabe widmet sich jetzt das nach eigenen Angaben größte Media-Agenturnetzwerk Group M, deutscher Sitz in Düsseldorf. Die holen die Back-to-News-Initiative jetzt wirklich nach Deutschland, in UK, in Australien, Neuseeland, Mexiko gibt es das schon länger. Und das Ziel ist es eben, glaubwürdige Publikationen zu fördern, in denen eben Fake News und Hassrede keinen Platz haben. Und letztendlich wird auch jetzt bei uns eben dieser neue Ansatz zur Unterstützung von Qualitätsjournalismus durch Werbung eingeführt. Ja, wie erwähnt, ist es eben die Media Investment Management Gruppe Group M, die Back to News in Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Internews nach Deutschland holt.
Ja, und wo setzen die welchen Hebel genau an? Also wie soll das funktionieren?
Also die Initiative zielt darauf, durch strategische Investitionen und gezielte Werbeplatzierungen den Wiederaufbau glaubwürdiger Nachrichtensysteme zu fördern. Also die Idee ist, dass Kunden des Group M-Netzwerks Zugang erhalten zu hochwertigen Werbeumfeldern, aufgeprüften Nachrichtenseiten, und das wiederum soll dann eben Investitionen in den Qualitätsjournalismus anregen.
Ja, ich habe ja auch gelesen, dass da große Medienhäuser und Vermarkter mit einbezogen werden.
Konkret wurde die Back-to-News-Initiative jetzt verschiedenen deutschen Medienhäusern und Vermarktern vorgestellt. Also angesprochen wurden unter anderem Media Impact, Axel Springer, Burda Forward, Funke Mediengruppe, RTL Deutschland und Ströer. Und dabei wurden auch die Qualitätskriterien für hochwertigen Journalismus eben offen diskutiert. Und die Umsetzung der Initiative erfolgt nun in Zusammenarbeit mit den Marketingfachleuten und Journalisten. Denn das geschieht, damit es zu einer Win-Win-Situation für die Werbevermarkter und den Medienhäusern wird. Es werden also nicht nur die Qualitätsjournalismuskriterien, sondern auch Brand-Safety-Standards berücksichtigt, damit eben beide Seiten da einen klaren Vorteil draus ziehen können.
Und so will man dann langfristig einerseits Qualitätsjournalismus fördern und andererseits auch Fake News zurückdringen.
So ist der Plan. Also langfristig will man ein unabhängiges und glaubwürdiges, die nennen das Publikationsökosystem, fördern. Und die Verantwortlichen wollen eben Media-Investitionen so lenken, dass Fake News und Hassrede und ähnliche Inhalte keinen Platz mehr haben. Und die Zusammenarbeit mit dieser Non-Profit-Organisation Internews soll eine fundierte wissenschaftliche Überprüfung von Nachrichtenwebsites sicherstellen. Und damit will man dann auch in Deutschland so schnell wie möglich den Werbetreibenden die notwendigen Tools und Daten für informierte Investitionsentscheidungen bieten und gleichzeitig Markensicherheit, Reichweite und Effektivität gewährleisten.
Ja, vielen Dank, Thomas. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend und durchdacht. Wir sollten das auf jeden Fall weiter beobachten. Kommen wir zu Thema Nummer 3 und damit auch zum letzten für diese Episode. Es geht um den GWA-Frühjahrsmonitor. Der Kommunikationsverband GWA ist ja Jahr für Jahr meist der erste, der Zahlen seiner Mitgliedsagenturen zur Rückschau auf das Vorjahr und einen Ausblick auf das laufende Jahr bietet. Wie sieht's aus, Thomas?
Ja, so ist es. Der GWA steht im Großen und Ganzen eben für eine vielfältige Agenturlandschaft, die ihren Schwerpunkt sicher im Bereich Marketing und Werbung hat. Und mit ihrem Frühjahrsmonitor kommen die meist schon Mitte März heraus und spiegeln dann eben die aktuelle Stimmung unter den Agenturen.
Und lass uns über Zahlen sprechen. Wie sind die ausgefallen?
Also zunächst haben offensichtlich mehr Agenturen beim GWA als in den vergangenen Jahren teilgenommen, also konkret 103 von 152 Mitgliedsagenturen. Nur zum Vergleich, im Pfeffer PR Journal Ranking waren es bei uns im vergangenen Jahr insgesamt 106 Agenturen. Ja, wie sehen die Zahlen aus? Die GWA-Agenturen konnten im Jahr 2023 ihre Umsätze um 3,3% steigern. Diese Zuwächse wurden von 62% der befragten Agenturen realisiert, jedoch eben verzeichneten auch 35% der Agenturen Umsatzeinbußen und dabei basieren also 60% des Gross Incomes auf Projekthonoraren, 9% werden auf Basis von Festpreismodellen erwirtschaftet und die Renditen stagnierten bei 8,2% ungefähr auf Vorjahresniveau.
Ja, und schauen wir mal auf dieses Jahr, da sind die Agenturen auch optimistisch.
Ja, das ist schon erstaunlich, denn interessant ist, dass als Wachstumshemmnis Nummer 1 in diesem Jahr vor allem jetzt die schwächelnde Konjunktur ausgemacht wurde. Das ist insoweit bemerkenswert, als dass das in den letzten Jahren immer der, wir haben auch oft drüber gesprochen, der immer genannte Fachkräftemangel war. Der ist aber jetzt nur noch sozusagen als zweitwichtigster Grund für Wachstumshemmnisse genannt worden. Und die GWA-Agenturen sind dennoch fürs laufende Jahr vergleichsweise optimistisch, denn 72% der Befragten gehen von weiteren Umsatzsteigerungen aus und 13% allerdings der GWA-Agenturen sagen, dass sie mit Umsatzrückgängen rechnen.
Und schlägt sich dieser Optimismus auch in der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nieder?
Bei der Mitarbeiterentwicklung zeigt sich, dass die Hälfte der befragten Agenturen aktuell mehr Festangestellte hat als noch im Vorjahr. Aber 36%, also mehr als ein Drittel und damit auch deutlich mehr als 2023, beschäftigen derzeit weniger Festangestellte. Die Zahl der Freiberufler hat sich insgesamt reduziert. Eine wesentliche Rolle bei der Mitarbeiterentwicklung spielt übrigens auch hier das Thema KI. 19% der Agenturen haben neues Personal eigens für KI eingestellt. Obwohl diese Tools bisher eben vor allem die Arbeitsprozesse in der Kreation beeinflussen, sieht das Gros der Agenturen hier immer noch ein starkes Potenzial für weitere Veränderungen in allen Bereichen, vor allem bei Routineaufgaben.
Und wie fällt das Fazit für das erste Ranking in diesem Jahr aus?
Also GWA-Präsidentin Larissa Pohl sagt, ich zitiere, trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage und der Inflation ist die Agenturbranche resilient. Durch Anpassungen der Wertschöpfungskette nutzen bereits viele Agenturen die Chancen von Innovationen durch KI und können diese auch monetarisieren. Zitat Ende. Ich persönlich bin da etwas zurückhaltender und nicht ganz so optimistisch, aber diese Momentaufnahme des GWA spiegelt eine Stimmung wider, die aktuell zumindest nicht von Pessimismus geprägt ist und das ist gut. Und was jetzt unser Pfeffer PR Journal Ranking angeht, da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt. Die Zahlen werden aktuell erhoben. Wir sind gespannt, ob sie ähnlich ausfallen oder ob es möglicherweise auch Umsatzrückgänge zu verzeichnen gibt im PR-Geschäft. Am 16. Mai werden wir es wissen und bis dahin möchten wir alle Agenturen mit PR-DNA einladen, teilzunehmen.
Ja, und die nötigen Infos dazu gibt's wie immer auf der PR-Journal-Webseite und als Antwort auf eine Mail an ranking@pr-journal.de. Wer Fragen hat, einfach dahin mailen und dann bekommt man kompetente Antworten auch zurück. Thomas, das war's. Vielen Dank an dieser Stelle.
Gerrit, ich danke dir.
All Media Channels. Wir setzen eure Themen in den Fokus und machen sie hörbar. Ob im Radio oder als Podcast. Auf die Audioprofis von Allmedia Channels ist Verlass. Lasst euch beraten, schreibt einfach eine Mail an info@allmediachannels.de oder ruft uns an. Die Nummer und alle weiteren Infos zu Radio PR, Spotkampagnen, Infomercials und Podcasts gibt es unter allmediachannels.de. Allmedia Channels, Hörfunk PR und mehr. Auf ein Wort mit.
Diesmal begrüßt der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann einen Gast aus der Agenturszene und Er stellt ihn uns auch gleich selbst vor. Los geht's, Thomas, bitte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute begrüße ich einen Gast im PR-Journal-Podcast-Interview, auf den ich mich sehr freue. Er ist ein renommierter Vertreter der Agenturwelt, der bereits seit 23 Jahren für seinen Arbeitgeber tätig ist, bald 14 Jahre davon schon als CEO. Zuletzt gab es viele Schlagzeilen über seine Agentur. Ende des vergangenen Jahres wurde sie zur Agentur des Jahres 2023 gekürt. Zu Beginn des Jahres 2024 zeigte er als CEO klare Kante und ordnete an, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter harte Distanz zur AfD waren. Und in den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass seine Agentur die PR-Beratung des Essener Medienhauses Korrektiv übernimmt, dass mit der Veröffentlichung des sogenannten Geheimplans gegen Deutschland die ganze Republik wachgerüttelt hat. Das alles sorgt aktuell für viel Wirbel und Aufregung. Aufregung, wirklich? Ich werde ihn das fragen. Sehr herzlich begrüße ich Vigan Salazar, den CEO von MSL Germany, im Podcast-Interview des Monats.
Herr Dillmann, es freut mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Thema treffen und ich freue mich auf unsere Unterhaltung.
Sehr gerne. Ja, schön, dass Sie trotz der vielen Themen, in die Sie offensichtlich eingebunden sind, die Zeit für die Hörerinnen und Hörer des PR-Journals gefunden haben. Es gibt ja tatsächlich viel zu besprechen. Steigen wir also gleich mit den aktuellen Themen ein. Wie kam es zum Mandat für das Medienhaus Korrektiv und was genau ist Ihre Aufgabe?
Ich wurde angefragt von dem Publisher David Schraven, den ich auch seit einigen Jahren schon kenne und zu diversen Themen auch schon mal ausgetauscht haben. Und er fragte mich, ob wir beim Thema Litigation Kommunikation, also auch die Abwehr gegenüber auch anwaltlichen oder gerichtlichen Themen auch helfen können, was wir tun und in vielen Fällen auch machen. Und da haben wir uns relativ schnell dann darauf geeinigt, dass wir das zusammen und gerne machen.
Das machen Sie ja nicht ganz alleine. Der Presse war ja zu entnehmen, dass Sie dann auch mit der Kanzlei JBB Rechtsanwälte zusammenarbeiten. Gibt es da eine scharfe Trennlinie?
Absolut. Wir sind ja gar keine Anwälte und unser Metier ist nach wie vor die Kommunikation. Und aber es ist ja ein, wie viele Themen, die auch vor Gericht verhandelt werden, gibt es ja auch eine Bühne, die auch nicht im Gerichtssaal ist, sondern in der Medienwelt. Und da zu navigieren ist unsere Aufgabe. Und das machen wir in solchen Mandaten auch immer klar, dass wir natürlich ein Grundverständnis davon haben, von den Abläufen, aber die rechtliche Seite der Beratung und auch die rechtliche Würdigung von Themen natürlich den Anwälten obliegt.
Können Sie denn andeuten, Sie haben jetzt schon gesagt, Litigation PR, was das Ziel der Zusammenarbeit ist? Was will Korrektiv dann letztendlich mit Ihrer Hilfe erreichen?
Ich würde das einfach wiederholen, was Korrektiv auch bereits auch gesagt hatte, denn besonders viel äußere ich mich ja nicht zu Mandaten, aber was so presseöffentlich dann auch schon gesagt wurde, kann man ja auch durchaus nochmal referieren. Also sie sind über Kleinigkeiten oder über manche Themen, die innerhalb ihrer Berichterstattung von Anwälten oder von interessierter Seite verklagt worden. Und da ist, da sind einige Punkte auch verhandelt worden. Und das ist natürlich für egal welches Verlagshaus und auch für ein für das Medienhaus auch Neuland gewesen. Und da ist es gut, wenn man auch erfahrene Beraterinnen und Berater hat, die dabei helfen. Also es geht um eine reine defensive Thematik. Das ist jetzt auch so, es gibt eine Berichterstattung, die man auch auf Basis der eigenen Quellen auch vollzogen hat. Aber die wird, sobald die gerichtlich angegriffen wird, ist das die Aufgabe der Anwälte da, die Argumentation zu widerlegen, aber auch unsere Aufgabe, weil das, wie ich schon sagte, auf einer anderen Bühne oder auf einem anderen Spielfeld auch ausgetragen wird, nämlich in dem der Öffentlichkeit, da auch zur Verteidigung der Reputation, aber auch zur Verteidigung einfach der Arbeit dazu helfen.
Soweit der Auszug aus dem Interview des Monats März für dieses Jahr. Ab Montag, wie immer, könnt ihr das in vollständiger Länge hören. Und das solltet ihr unbedingt tun, denn im weiteren Verlauf des Gesprächs geht es noch um Angriffe auf die Agentur wegen ihres Mandats für Korrektiv, um eine Agentur-Policy, die strikte Distanz zur AfD vorgibt, um die amerikanischen Wurzeln der Agentur und natürlich deren jüngste Entwicklung. Also anhören lohnt sich unbedingt. Falls ihr es noch nicht getan habt, an dieser Stelle auch der Hinweis, auf Folgen drücken, auf die Glocke, wo auch immer ihr uns hört. Gerne auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine kurze Bewertung des Podcasts dalassen, ob er euch gefällt oder wenn er nicht, dann auch eben nicht. Schreibt es gerne rein, wir freuen uns über Feedback.
Karrieresprungbrett.
Und zum Abschluss habe ich noch ein paar Jobs für euch. Und wie immer gilt hier, das ist nur ein Auszug. Schaut gerne mal vorbei auf jobs.pr-journal.de. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und natürlich viel, viel ausführlicher. Fangen wir an mit dem Medizinischen Dienst Baden-Württemberg. Der sucht nämlich am Standort Lahr im Schwarzwald für das Referat Unternehmenskommunikation und Gremien einen Mitarbeiter, der Verantwortung für das soziale Gesundheitswesen vor Ort übernehmen möchte. Die Agentur Faut, Grundlach und Hübel GmbH sucht in Wiesbaden zum 1. Juni mit unbefristeter Festanstellung einen PR-Berater. Und die WHU Otto Beisheim School of Management sucht in Valenda für das Institut für Management und Controlling IMC zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Redakteur in Teilzeit. Und wie immer gilt, alle Stellenangebote sind natürlich auch für alle Geschlechter und zum Nachlesen gibt es sie auf jobs.pr-journal.de. Jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache. Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm die perfekte Gelegenheit, eure Marketingstrategie aufblühen zu lassen. Habt ihr schon unseren Sondernewsletter für das erste Halbjahr gebucht? Es gibt noch einige freie Plätze für Werbeanzeigen, um eure Nachricht direkt an unsere engagierte Leserschaft zu senden. Kontaktiert jetzt unsere Marketing-Expertin Vivian Pietruck unter pietruck@pr-journal.de, um euren Platz zu reservieren und euer Unternehmen im Frühling erstrahlen zu lassen. Nutzt die Chance, vielleicht auch das neue White Paper zu publizieren. Und dann sind wir jetzt leider auch schon wieder am Ende des Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Gerrit Zienicke. Bitte unbedingt am 25. April wieder einschalten und nicht das Interview des Monats verpassen. Wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.
Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de